Donnerstag, 16. April. Ich bin Thomas Kausch und das sind die Themen des Tages aus dem Bild Newsroom. Oh, London Calling. Hey Anne, zurück aus dem Urlaub. Schön, dich zu sehen.
Full Power zurück hier aus London. Hi.
Hi, volle Power, gutes Stichwort. Du hast mit der deutschen Botschafterin in London, wir haben hier mal ein Bild vorgelegt hier auf meinem Computer. Susanne Baumann heißt sie, hast du ein Interview gemacht und dabei kam es zu einem diplomatischen Zwischenfall.
Fast. Susanne Baumann, ja, ihr erstes Interview als deutsche Botschafterin hier in London. Sie ist eine große Verteidigungsexpertin und darum ging es ja eigentlich, diese gemeinsame Zusammenarbeit mit Deutschland, diese Kensington-Vertrag in Sachen Rüstung, Aufrüstung, Verteidigung und so weiter. Aber dann habe ich das wirklich heikle Thema angeschnitten, Thomas. Und das ist natürlich diese WM-Stimmung. Ganz scharf bei uns zurzeit. Die WM, die Fußball, es kommt ja auf uns zu.
In Amerika, ja.
In Amerika. Aber Thomas Tuchel ist der deutsche Manager von England, das ist euch ja wohl bekannt. Ja. Leider ging das in den letzten Wochen dann nicht so gut mit Tuchel. Er verlor auch im Testspiel in Wembley, also England verlor sozusagen unser seine Leadership gegen Japan 0-1. Da gab es richtig Pfiffer, muss man sagen, gegen Tuchel und Zweifel, ob er diesen Team, diese England fest in der Hand hat. Das war dann für Frau Baumann, hat sie sehr, sehr diplomatisch sich verhalten und hat gesagt, sie glaubt, es ist gut möglich, dass Deutschland und England, dass sie sogar zusammen, dass im Endspiel, im Final da zusammen, dass sie gegeneinander spielen. Sie hat große Hoffnung für die beiden Mannschaften. Aha, okay. Und dann habe ich gefragt, wenn Deutschland gewinnt oder wenn England gewinnt, wird sie dann mehr jubeln? Und dazu gesagt, sie wird sehr jubeln, wenn England gewinnt, aber vielleicht doch ein bisschen mehr, was Deutschland als Sieger hervortritt. Das fand ich lustig, das hat sie auch sehr
gut. Ja, und dann hast du sie ja noch gefragt, hast du mir erzählt vorab, hast du sie ja noch gefragt, ob es zu einem diplomatischen Zwischenfall kommen würde, wenn England sehr früh ausscheiden würde mit dem deutschen Trainer. Und da hat sie ganz eindeutig gesagt.
Ja. Ich glaube, das ist vielleicht, da hat sie dann versucht, wollte das dann sehr ausbalancieren, dass sie nicht nur für Deutschland oder für England eintritt. Man ist ja Diplomaten auf dieser höchsten Ebene. Aber dann hat sie gesagt, ja, es wird dann wohl so krank. Und das stimmt ja auch, also wenn England zu früh da ausscheidet. Wir sind fair, aber wir sind dann manchmal, wenn wir dann ausscheiden oder sehr früh ausscheiden, aus einem WM oder Ähnliches, dann sind wir sehr, sehr unfair.
Ja. Wir haben ja sowieso noch eine Rechnung mit euch offen. Ich sag nur Wembley, du weißt genau Bescheid. Aber lass mal sprechen über Australien. Die sind ja auch bei der WM dabei. Ich hole mir mal einen Kaffee in der Zwischenzeit. Die sind ja auch bei der WM dabei. Und in Australien sind gerade Meghan und Harry unterwegs. Und sie tun so nimmt man es jedenfalls wahr, jedenfalls wirkt es so, als wenn sie eigentlich immer noch offizielle Royals in offizieller Mission da wären. Ist dir das auch so aufgefallen?
Das ist mir genauso aufgefallen. Man denkt ja, also mit den Jahren, das sind ein paar Jahren seit dem Megxit hier, Meghan Exit, dass die dann nicht mehr da sind, als sozusagen voll Royals und Royals mit einer Rolle in der Familie. Trotzdem tritt Meghan immer so prinzessinhaft auf. Man muss ja sagen, sie sieht ja so wunderschön aus, man muss ja auch sagen. Aber so, dann hat sie auch gesagt, sie hat sehr gelitten über Trolls und dass man sie über Internet und über sozialen Netzwerken so brutal mit ihr umgegangen ist, wie sonst mit niemand sonst auf der Welt. Also Meghan übertreibt manchmal ein bisschen.
Ich habe gerade hier ein Video, da sagt sie, I was the most trolled person in the world.
The most trolled person in the world. Außer vielleicht manchmal. Nicht um mich. Aber sie hat das dann so ein bisschen in diesem Ton, dass sie prinzessinhaft, kann man das wirklich nur so sagen, dass es hier, es kommt ja hier in dieser sowieso heikle Geschichte in der Royals, zurzeit Königshaus, die finden das dann vielleicht nicht so gut, weil Charles hat übernächste Woche, würde ich ja aus Amerika berichten, da ist Charles auf seinem Staatsbesuch und sie haben ja auch eine Menge Probleme, sie muss noch mit Trump zurechtkommen, sie hat auch in der Familie, hat es richtig gekrackt und dann, da kommt Meghan und macht so einen Loche-Auftritt in Australien quasi, als ob das ein zweiter Staatsbesuch wäre.
Ja, und weil du Charles das gesagt hast.
Harry hielt sich eher ein bisschen zurück. Ich habe das Gefühl, Meghan fühlt sich ja eher wohl in diese Rolle von Prinzessin im Exil. Und Harry ist immer schlecht gelaunt. Ja? Und Harry macht das, glaube ich, mehr sozusagen, weil er denkt, er wird ja wohl irgendwas, er muss ja etwas machen, er wird etwas sich selber vorstellen und vertreten. Aber Meghan, sie macht das mit einem großen Elan, kann man das nur sagen.
Ja, und du sagst, Harry ist immer schlecht gelaunt. Er hat ja mit einer Aussage hat er ja großes Aufsehen erregt, als er gesagt hat, er möchte für seine Kinder ein besserer Vater sein, als Charles für ihn gewesen ist. Da hat er gesagt, das hat er nicht böse gemeint.
Schon, oder?
Er hat gesagt, das hat er nicht böse gemeint, aber natürlich kann es böse ankommen. Ne?
Ja. Aber ich glaube, er hat auch sehr gelitten nach dem Tod von seiner Mutter. Das muss man auch respektieren, im Kauf nehmen. Er hat eigentlich sehr gut drüber gesprochen, geschrieben. Also er hat gesprochen und sein Buch wurde irgendwie geschrieben. Aber das fand ich vor allem, weil ich in der Zeit so viel mit Diana und Berichterstattung und Reportage über Diana, dann sah ich das vielleicht auch ein bisschen anders. Ja, dass man so als zweiter Sohn, da wird nicht der Erbe, der Erbe, also vom Thron, und dann kommt man dann ein Trauma auf ihn zu. Und er hat ja keine besonders tiefe Beziehung zu dem Vater und dann.
Aber wollen Sie nicht gerade versuchen, will er nicht versuchen, die Beziehung wieder ein bisschen enger zu machen?
Ja, aber es kommt nicht so gut ran. Das kann ich wirklich aus Quellen euch berichten, verraten, dass diese Versuche, die würden dann sehr von Seite Harry getrieben. Aber das Problem ist, sagt mir vom Königshaus und von Team Charles sozusagen, die würden das sehr gerne, sehr vorsichtig. Man muss das mal mit Annäherung. Das geht ja nicht für einen Tag auf den anderen, dass man also einen großen Familienkrach hat. Am nächsten Tag ist es alles Friede, Pfanne, Eierkuchen. Aber dann wird dann geleakt, dass diese Meetings stattfinden, sozusagen von den zwei Teams. Und das war wieder ein Vertrauensbruch. Und das kam, das war, glaube ich, letztes Jahr, also ein Versuch. Das kam dann so schlecht auch persönlich bei Charles an. Vielleicht dann muss man dann wieder von Null wieder anfangen, das wieder aufbauen. Aber das war wirklich ein Augenblick, wo man gesagt hat, okay, also wenn alles sowieso in Medien kommt, auch die Anfangsphase, dann ist das Vertrauen nicht vorhanden.
Und aber glaubst du, dass es menschlich möglich wäre, dass die beiden sich wieder annähern?
Ich meine, man muss es auch sehen, Charles wird nicht jünger, er ist noch in einer Krebsbehandlung, es soll einigermaßen gut laufen, aber in gewissem Alter und man weiß ja nicht, wie das weitergeht, aber wer weiß ja, wir sind ja alle irgendwie sterblich und auch ein König und dass Harry und Charles, dass die keine Versöhnung erreichen, bevor es zu spät ist, das wäre dann wirklich tragisch und ich glaube, es gibt auch in der Familie, die Queen Camilla und andere, die wirklich sehnlich wünschen, dass da auch ein Frieden geschlossen werden kann. Aber ich glaube nicht, dass es eine besonders enge Beziehung wird, eine besonders enge Annäherung. Wir sind so meilenweit entfernt zum Beispiel von der Beziehung, vom Verhältnis von William und Charles. Ja. Das funktioniert, ja, sowohl eben so in ihren Rollen, sie können diskutieren, sie haben das ab und zu mal Meinungsunterschiede, gar ein bisschen Krach, aber dann kommt es wieder zusammen. Bei Harry ist es wirklich ein Traumafall, ja, auch psychologisch für die beiden, was da zwischen den beiden passiert ist.
Wo du gesagt hast, sterblich und königlich zugleich, fällt mir ein, diese tolle Ausstellung, die gerade im in der King's Gallery im Buckingham Palace stattfindet, habe ich hier auch mal auf dem Computer gemacht. Queen Elizabeth, Her Life in Style, ist ja schon mal ein schöner Titel. Life in Style, also sie hat stilvoll gelebt, aber hier geht's um die Kleidung sozusagen, der Kleidungsstil in ihrem Leben. Und daran kann man ja viel absehen. Ne? Das ist eine tolle Ausstellung, oder? War auch gleich überrannt worden.
Ja, das ist überrannt worden und die Königin als Stilikone, Thomas, das war das Thema. Man hat die wundervollen Kleider, vor allem, mir haben ganz besonders gefallen, weil ich auch so ein bisschen Romantikerin bin, wird aus der 50er Jahren diese Satin-Ballkleider, diese unendlich lange Ballkleider. Und das ist auch, glaube ich, wichtig, wenn man denkt an dieser Zeit. Man weiß in Deutschland, und man denkt ja auch viel drüber nach dieser Nachkriegszeit, ja, wo eine Gesellschaft muss sich nach dem Krieg, also natürlich nach dem großen Konflikt mit Deutschland in diesem Fall, sich wieder zusammenfinden. Und man wollte dann hier in Großbritannien, da hat man auch eine Menge geliefert und auch ja, viel verloren dabei, dass man da so mit Glitz, mit Glanz, mit einer neuen Königin, diese zweite Ära Elisabeth II. So wurde das dann damals und das, da kriegt man so richtig Gänsehaut davon, dass man in dieser Zeit zurückversetzt wird und natürlich auch die 60er Jahre, da war die Königin noch, sie war noch sehr jung und sie sah auch sehr gut und manchmal sehr frisch aus und mit diesen kürzeren Kleider und Röcke. Ich fand das wirklich so sauberhaft. Ich habe einen Fakt für dich, sie trug nie Hosen. Grundsätzlich, das wollte sie nicht. Sie war da nicht im Sinne von Hosenanzug und man soll so ein bisschen so feministische, das war nicht ihre Richtung in der Mode. Sie hat aber in Schottland, da trug sie gerne die Kilts, also die traditionelle Tartanröcke. Und die fand sie dann gut. Und da hat sie immer die Familie so quasi gezwungen, wo sie ein Picknick in Balmoral, oben in Schottland, da mussten die alle Kilts tragen. Auch Prinz Andrew, der jetzt berüchtigt es gibt auch Bilder von ihm, die sehen dann nicht besonders happy aus, dass sie diese Kilts anhaben muss. Ob es war sehr traditionsbewusst, aber eben sehr stilvoll. Kann ich nur empfehlen, wer vielleicht mal einen Sprung nach London machen möchte und irgendwie ein Ticket bekommen kann.
Okay.
Das ist eine super Ausstellung.
Unser Wochenendtipp. Wir haben ja keine Königin, wir hatten nur Angela Merkel 16 Jahre lang, die hat Hosen getragen. Und da wird sich eine Ausstellung eigentlich nicht wirklich lohnen, denn die hatte ja immer den gleichen Blazer, nur in 10 verschiedenen Farben. Also da könnte man keine große Museumsausstellung draus machen.
Aber die gelben Jacken und diese knallige Farben, das war für uns, das hat man dann doch irgendwie doch zur Kenntnis genommen. Ja, vielleicht. Angela, Stilikone, vielleicht nicht, aber trotzdem war es ein gewisses Look.
Vielen Dank, Anne. Schönes Wochenende.
Ich danke zurück. Schöne Jacke hast du an.
Ja, ein bisschen britisch so. Schottisch vielleicht.
So richtig kritisch.
Ja, mit einem Touch irisch. Ciao.
Dieses Hin und Her mit dem Papst liegt daran, dass der Präsident den Papst so behandelt, wie er jeden behandelt, der ihn kritisiert. Er reagiert schlecht darauf. Der Unterschied ist, es ist der Papst. Und in den USA sind etwa 20% der Bevölkerung katholisch. Mehrere Mitglieder von Trumps Kabinett, einschließlich des Vizepräsidenten, sind katholisch. Das wird also erhebliche Auswirkungen haben.
Präsident Trump legt sich mit dem Papst an und postet KI-generierte Bilder, die ihn als Jesus zeigen oder neben Jesus zeigen. In Europa stellt sich immer mehr die Frage, hat der US-Präsident endgültig den Verstand verloren? Fragen wir nach bei Sophia Kai, unserer Global Reporterin vom Politico. So, Sophia, is this being...
Also, Sophia, wird das in den USA als typische Trump-Provokation abgetan oder gibt es eine wachsende, ernsthafte Sorge um seine geistige Verfassung?
About his mental fitness.
Look, I think this is...
Ich denke, das ist Trumps normales Verhalten. Dieses Hin und Her mit dem Papst liegt daran, dass der Präsident den Papst so behandelt, wie er jeden behandelt, der ihn kritisiert. Er reagiert schlecht darauf. Der Unterschied ist, es ist der Papst. Und in den USA sind etwa 20% der Bevölkerung katholisch. Mehrere Mitglieder von Trumps Kabinett, einschließlich des Vizepräsidenten, sind katholisch. Das wird also erhebliche Auswirkungen haben. Ich glaube, im Weißen Haus merkt man bereits, dass man mehr tun muss, um Trumps Unterstützung für verschiedene Religionen zu zeigen und dass weitere Maßnahmen geplant sind. Aber ich denke, Trumps Streit mit dem Papst, er will einfach nicht nachgeben. Und er hat gesagt, dass er sich nicht entschuldigen wird.
I think Trump's spat with the Pope, he just doesn't want to back down. And he said he won't apologize.
Angesichts dieser Jesusbilder und seiner Drohungen, die iranische Zivilisation auszulöschen, mehren sich die Forderungen, ihn wegen Amtsunfähigkeit aus dem Amt zu entheben. Ist das politisch denkbar oder weiterhin ausgeschlossen in den USA?
Es gibt einige solche Forderungen. Realistisch ist das aber überhaupt nicht, weil dafür sein eigenes Kabinett und der Vizepräsident zum Kongress gehen müssten, um zu erklären, dass der Präsident amtsunfähig ist und seine Aufgaben nicht erfüllen kann. Wenn man sich Trumps Kabinett anschaut, ist die Wahrscheinlichkeit dafür gleich null. Aber ich denke, es ist ein Vorgeschmack auf das, was passieren könnte, wenn die Demokraten die Kontrolle über das Repräsentantenhaus oder eine der Kammern des Kongresses übernehmen. Dann könnte es mehr Amtsenthebungsverfahren geben oder zumindest Forderungen danach. Und damit müsste sich das Weiße Haus in den kommenden 2 Jahren seiner Präsidentschaft auseinandersetzen.
Seine Rhetorik gegenüber Iran ist ebenfalls sehr widersprüchlich. Einerseits hat er die neue Führung des Landes als verrückte Dreckshunde bezeichnet. Andererseits sagte er in einem kürzlichen Interview, sie seien im Vergleich ziemlich vernünftig. Nimmt in Washington überhaupt noch jemand seine Aussagen zu Iran beim Wort?
At face value?
I mean, he is the president.
Nun, er ist der Präsident. Selbst wenn er widersprüchliche Dinge sagt, ist er immer noch Präsident und Oberbefehlshaber. Und er hält den Druck auf Iran aufrecht.
Maintaining pressure on Iran.
Während wir jetzt in eine zweite Runde von Gesprächen gehen, hat er gesagt, dass Israel und Libanon miteinander sprechen werden. Und er ist diesbezüglich optimistisch. Gleichzeitig gibt es eine Seeblockade und die US-Marine hat mindestens 10 Schiffe daran gehindert, Iran zu verlassen. Es ist also ein Spiel des maximalen Drucks und Trump will nicht nachgeben. Es ist eine Frage, wer mehr Schmerz aushalten kann.
Du hast gesagt, dass die Gespräche zwischen den USA und Iran in Pakistan fortgesetzt werden sollen, möglicherweise mit einer 2-wöchigen Verlängerung der Waffenruhe. Sind wir einem Abkommen näher gekommen?
Ich würde nicht sagen, dass wir einem Abkommen näher sind. Aber wir sind näher an einer zweiten Gesprächsrunde. Als US-Vertreter und iranische Verhandler Islamabad verlassen haben und man die Erklärungen genau liest, sieht man, dass beide Seiten anerkennen, dass es viele Übereinstimmungen gab. Iran sagte, man sei nur Zentimeter von einem Deal entfernt gewesen. Und Trump ist auch nicht zu seiner maximalistischen Position zurückgekehrt, nämlich eine Zivilisation auszulöschen. Das zeigt, dass beide Seiten weiterhin bereit sind, auf ein Abkommen hinzuarbeiten. Und die Gespräche zwischen dem Libanon und Israel sind ein Teil davon.
Ein klarer Gewinner ist Pakistans Premierminister Sharif. Ein Land, das lange mit Skepsis betrachtet wurde, tritt plötzlich als Gastgeber und Vermittler auf. Du hast recherchiert, wie Sharif das geschafft hat.
Das kam nicht aus dem Nichts. Pakistans Annäherung an Trump begann mit Vorarbeit über mehr als ein Jahr. Dazu gehörte unter anderem, Trump für den Friedensnobelpreis zu nominieren und sein Ego gut zu verstehen. Außerdem haben sie einen Verdächtigen des Anschlags auf den Flughafen von Kabul 2021 an die USA ausgeliefert. Diese Dinge haben die Beziehungen verbessert.
You know, those two things really helped in improving US-Pakistan relations. Now, when the US was trying to negotiate peace between Israel,
als die USA versuchten, einen Frieden zwischen Israel und der Hamas zu verhandeln, gehörte Pakistan auch zu den Ländern, die Feedback zu Entwürfen gegeben haben. Zusätzlich gab es ein Kryptoabkommen zwischen einer Firma der Trump-Familie und der pakistanischen Regierung, was ebenfalls zu einer Annäherung beigetragen hat. All das zusammen, über mehr als ein Jahr hinweg, hat zu der jetzigen Situation geführt. Wenn es einen Gewinner der gescheiterten Gespräche in Islamabad gibt, dann ist es Pakistan. Das Land hat sich damit klar auf der globalen Bühne positioniert.
Pakistan, you know, if there's any country that had a win out of the failed talks in Islamabad, that would be Pakistan, because they've really put themselves on the global stage.
Sophia Kai, unsere Global Reporterin und Korrespondentin für das Weiße Haus. Vielen Dank.
Thank you so much.
Thanks, Thomas.
Ein großer Lufthansa-Manager hat gesagt, ohne dass er da zitiert werden wollte, ja, es ist kritisch. Tatsächlich beginnt ja auch jetzt schon die Flottenplanung. Also wir haben heute gehört, Lufthansa Cityline, eine Tochterfirma, die stellt ihren Dienst schon ein.
Diese Meldung hat heute viele aufgeschreckt. Europa hat vielleicht nur noch 6 Wochen lang Flugbenzin. Das warnt der Chef der Internationalen Energieagentur, unser Sparfuchs Frank Ochse. Was bedeutet das für meinen Sommerurlaub?
Na, da macht man sich natürlich jetzt Sorgen. Klingt so, 6 Wochen ist eine enge Zeit. Aber ich glaube, es wird so sein. Natürlich wird es noch ein bisschen kribbelig werden. Klar, keiner kann es genau sagen, wie es jetzt im Juni, August, Juli ist. Aber bei Flügen, die sowieso ausgelastet sind, da ist es für die Airlines natürlich sehr, sehr schwer, das jetzt wieder abzusagen, weil das sind, da haben Menschen sehr, sehr viel Geld bezahlt und das Geld müsste halt wieder erstattet werden. Also ich lege mich fest, Flüge in wirklich Top-Destinations, also da ist Mallorca, Ibiza, die finden im Sommer statt. Ich kann mir nichts anderes vorstellen.
Gut, jetzt fliegt nicht jeder in eine Top-Destination. Angenommen, ich fliege nach Madeira oder sowas und den Flug habe ich schon bezahlt und der wird wegen Spritmangel abgesagt. Kriege ich mein Geld zurück?
Also sowas ist natürlich möglich, dass man vielleicht sagt, dass, der ist nicht voll ausgelastet, dann wird der gestrichen. Und natürlich, du bekommst auf jeden Fall dein Geld zurück oder du kannst kostenlos umbuchen. Aber im Sommer ist es natürlich schwierig, da findet man relativ schwer Ersatz, weil überall die Preise hoch sind. Da ist man mit Familie natürlich auch nicht so flexibel. Also ich wünsche wirklich allen, dass ihr Sommerurlaub stattfindet, weil diese Umplanung ist natürlich auch nervig und geht auf Kosten der Entspannung. Mhm.
Sind größere Airlines flexibler? Also ist es besser, wenn ich jetzt was mit Lufthansa beispielsweise buche oder einen anderen großen Airlines, statt mit kleineren, regionaleren Airlines?
Also was wir hören, ist natürlich, dass Lufthansa oder auch zum Beispiel Condor, wirklich die typischen deutschen Airlines, die sind hier ganz eng verdrahtet natürlich. Das heißt, die haben Verträge mit den Flughäfen. Da wird jetzt kein Flughafen sagen, nee, ihr werdet jetzt nicht mehr betankt. Ich glaube, das zahlt sich in dieser Situation aus.
Ja, du hast mit Lufthansa auch gesprochen oder mit Insidern gesprochen heute. Was sagen die konkret zu Lufthansa?
Also ein großer Lufthansa-Manager hat gesagt, ohne dass er da zitiert werden wollte, ja, es ist kritisch. Tatsächlich beginnt ja auch jetzt schon die Flottenplanung. Also wir haben heute gehört, Lufthansa Cityline, eine Tochterfirma, die stellt ihren Dienst schon ein. Die haben zum Teil auch ältere Flugzeuge, die auch mehr verbrauchen.
Wegen des Kerosins?
Ja. Es geht da auch um Streik, aber natürlich ist das schon schwierig. Und Lufthansa hat immer gesagt, wir werden Maschinen, die wirklich viel verbrauchen, also so relativ alte Mühlen, die werden wir einfach stehen lassen, weil die zum Beispiel bei den Langstreckenmaschinen, die haben halt 4 Triebwerke statt 2 und 4 sind halt deutlich kostenintensiver als ein 2er-Triebwerk.
Das bedeutet aber doch, dass es weniger Angebote für Flüge auch geben wird.
Das stimmt natürlich, aber es wird natürlich so sein, dass Flüge möglicherweise zusammengelegt werden und auch unrentable Strecken, also zum Beispiel Lufthansa Cityline ist mit relativ kleinen Flugzeugen auch so Regionalflughäfen geflogen. Da wird es natürlich Einschränkungen geben, aber so auf den Rennstrecken, eben auch in den Urlaub, ich glaube nicht, dass es da große Einschränkungen geben wird.
Weniger Angebot bei gleich hoher Nachfrage bedeutet in der Regel dann höhere Preise.
Das stimmt, da können natürlich die Leute glücklich schätzen, die jetzt schon gebucht haben. Oder ist es tatsächlich auch so, dass Osteuropa, auch Türkei, Bulgarien, da gibt es tatsächlich noch Schnäppchen, auch im Sommer. Ist natürlich nicht so angesagt wie vielleicht eine Mittelmeerregion, aber wer sparen will, sollte da zuschlagen.
Sagt der Sparfuchs. Danke, Frank.
Gerne.